Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
Aber ey, Pillow, ich sag dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht, vorne hilft der liebe Gott, also.
Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow? Wenn der Gegner nicht da ist.
Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von dem wichtigsten Fußball-Podcast auf dem verdammten Planeten. Mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu Wichtiges auf dem Platz mit Onkel Pillow. Dem Grund, warum ihr hier überhaupt zuhört. Mein Gejammere um Werder Bremen wollt ihr nämlich gar nicht hören. Es geht nämlich nur um zwei Dinge in diesem Podcast-Format und das müssen wir an dieser Stelle betonen. Und das erste ist, ich dachte, jetzt kommt irgendwie so ein nie mehr zweite Liga Gesang von
mir. Schalke ist auch.
Ach so.
Ja. Nie mehr. Ja, genau. Das zweite ist der Trailer zu unserem Partner, der uns seit schon Jahren bei diesem Podcast begleitet und das ist
EA Sports. It's in the game.
Und damit wisst ihr ungefähr, worauf ich hier einlasse und vor allen Dingen weiß unser Gast auch, worauf er sich einlässt. Pillow, erklär mal bitte ganz kurz, wen du mir hier angeschleppt hast, mit wem ich mich heute auseinandersetzen muss.
Ja, das ist kein Muss, das ist ein Dürfen. Da muss ich schon mal in erster Linie vorwegnehmen.
Ich möchte nur fürs Protokoll schreiben. Wir sitzen jetzt drei Schalker gegenüber. Ist das euer verdammter Ernst, alter Schwede? Also, wer
ja,
ist
gut.
Da?
Gut, das spricht ja für drei. Nicht gegen drei, sondern für drei. Also, da müssen wir ja ganz klar differenzieren. Aber nein, es ist mir eine Riesenehre und ich glaube halt einfach, dass wir hier nicht nur einen Gast haben, der mit mir privat befreundet ist und wo ich weiß, wenn der mit reinkommt, dann wird's auch unterhaltsam und aber auch informativ, sondern ich glaube, dass wir halt auch einen richtig geilen Aufhänger dafür gefunden haben, nämlich das Thema, auf das wir gleich zu sprechen kommen werden. Die Rede ist von, also in Gelsenkirchen brauche ich ihn nicht, wie hieß die Show von David Letterman auf Netflix? My Next Guest.
My Next Introduction.
So. In Gelsenkirchen braucht er die nicht, im Rest der Republik arbeiten wir dran. Der zukünftige Bürgermeister von Gelsenkirchen, meines Erachtens, heute seines Zeichens absoluter Spitzenanwalt, ja, hier in Gelsenkirchen, in diversesten Gebieten. Darüber hinaus Präsident unseres Schalke-Fanclubs und langjähriger guter Freund. Die Rede ist, meine Damen und Herren, der oft kopierte, selten erreichte Florian Flipmo Beisenbusch. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren.
Vielen, vielen Dank. Danke erstmal für die Props im Vorfeld. Das Wichtigste ab ist natürlich in dem Zusammenhang der Vorsitz des Schalke-Fanclubs, das ist klar.
Richtig.
Alter Schwede, worauf habe ich mich hier eingelassen? Das wird hart heute. Aber du hast ja schon auch ein inhaltliches Thema, über das wir reden wollen, denn der Fan da draußen, auch wenn er nicht nur blau-weiß trägt, sondern auch andere Farben, hat in seinem Leben ja schon vielleicht diese ein oder andere Problem mal mehr oder minder mit Staat, Gesetz, Verein etc. gehabt. Und das ist dein Steckenpferd, da werden wir nachher auf jeden Fall drüber sprechen. Vorher wollen wir natürlich aber so ein bisschen der Pflicht nachkommen, denn wir können schon ein kleines bisschen sagen, die Schatten, oder es wirft Schatten voraus. Wir haben jetzt Montag, zeichnen auf, Mittwoch, hört ihr das? Und drei Tage später sitze ich schon neben diesem Typen im Stadion und muss mir dieses nie mehr zweite Liga gesingen über 90 Minuten anhören. Das Umbro-Derby steht an, Werder Bremen gegen Schalke. Bist du irgendwie darauf vorbereitet? Hast du also irgendwas, hast du dich trainiert, damit du ein Schalke-Trikot passt oder irgendwas?
Nee, also das wird nichts. So, den kannst du schon mal gedanklich streichen, das wird nichts. Also die Diät schreitet weiter voran, auch wenn jetzt die letzte Woche, da habe ich mal ein bisschen gegönnt. Aber die Schalke-Trikots, die ich hier noch habe, die sind noch Größe M, ne? Und ich glaube, ich habe mich jetzt von XXL auf XL runtergeschrumpft, so langsam wieder. Kommt, da reden wir dann im Rückspiel vielleicht drüber, dass ich da wieder reinpasse. Mhm. Und darüber hinaus, ist gerade tatsächlich Im richtigen Job, im 9-to-5-Job, wie man immer so schön sagt.
Also der Podcast lieben hier.
Ja, genau, so. Das ist gerade noch ganz, ganz weit weg und das wird im Laufe der Woche kommen, dass die Anspannung steigt, die Vorfreude steigt und dann setzt der Pillow sich Samstag um 14 Uhr schön im vom Pleite-Club bezahlt, Dienstwagen, ja.
Im Lambo.
Im Lambo vom Pleite-Club. Und dann fahre ich herrlich, Leute. Und dann fahre ich runter nach Bremen und dann gucken wir mal, ob da drei Punkte drin sind oder nicht.
Ja, ich bin auch gespannt drauf. Ich muss ja auch ehrlicherweise sagen, das ist sonst eher so ein Spiel, das mich fast genervt hat, weil das auf Schalke immer kacke war zu spielen. Und entweder du hast die 3-0 aus der Halle geschossen oder du hast halt auf den Arsch gekriegt. Aber ansonsten war ich emotional nicht so damit befasst. Seitdem wir beide uns jetzt so eng verbunden haben, hier habe ich jedes Mal schon ein Kribbeln mehr bei diesem Spiel als bei ganz vielen anderen. Inklusive dem, ich möchte auf keinen Fall aus der eigenen Halle rauskatapultiert werden.
Ja, da brauchst du aber, glaube ich, auch keine Sorgen machen. Also wir sind ja jetzt über den bisherigen Saisonverlauf jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass wir die Gegner 4-5 Stück auseinanderlegen. Ne? So, also ja. Das Kommt ja eher selten vor.
Na, aber
ich tipp nach wie vor auf einem über 90 Minuten von der Spannung lebenden 0-0. Also, richtige Kackspiel.
Ja, ich wäre für ein 1-0 durch Lücke Füllkrug in der 92. Minute. Ja. Kopfball nach so einem Chaotenball und irgendwie sowas.
Der darf aber wieder mitspielen jetzt, ne? Dauerhaft auch.
Ja, genau. Toprak ist vor allen Dingen wieder da, Leute.
Ja, das ist gut. Bei uns ist Salif Sané wieder da. Dann ähnliches Format, ne?
Ah, das wird hart.
Spannend. Aber lass uns jetzt, Umro Derby kommt gleich. Komm, gehen wir gleich drauf ein. Erstmal, ich würde sagen, Peter, den haben wir heute erstmal
begrüßt. Ich will das abschließen, das Umro Derby schon an der Stelle, denn ich will ja darauf hinweisen. Ja, natürlich. Ich will darauf hinweisen, wir Leute sprechen nächste Woche im Stadion live über dieses Umro Derby.
Ja.
Wir werden, und das ist, glaube ich, dann auch der wichtige Part an der ganzen Sache, werden im Stadion aufzeichnen. Wir werden die nächste Folge, Peter, bist du dann halt nicht dabei, weil du hattest ja keinen Bock.
Ich habe frei, ja.
Mit dem Stadion und so eine ganze Scheiße. Deswegen werden wir nächste Woche im Stadion vorm Spiel und nach dem Spiel aufzeichnen und euch die Folge dann in der Woche direkt liefern. Da wird es auch nichts über die erste Liga geben, da wird es auch nichts über international geben, kein Fundstück der Woche von Peter, sondern einfach nur Emotionen pur aus dem Umro Derby.
Nach dem Spiel gucken wir nochmal, ne? Ist so ein bisschen ergebnisabhängig.
Ja, nein, genau.
Zieh mal durch.
Das nehmen wir mit. Unser Gast Flo hatte ebenso keinen Bock, mit dir dahin zu fahren. Trotzdem.
Doch, Bock schon, aber der kann nicht.
Oder so rum war es.
Ich habe Samstag einen guten Grund, nicht mitzufahren. Ich habe nämlich Geburtstag Samstag. Und deswegen schaffe ich es leider nicht. Wobei das eigentlich ein passendes Geschenk wäre, dann dahin zu fahren. Aber
ich wollte gerade fragen, wo ist der Grund?
Hast recht. Ja.
Ich will das wieder zurück. Ich habe bisher nur.
Du hast irgendwas geredet, aber keinen Grund gehört.
Ja, genau. Ich habe nichts gehört an der Stelle. Aber wir sind immer noch bei Wichtiges auf dem Platz und hier müssen wir als allererstes mal prüfen, ob du überhaupt würdig bist, Teil von diesem Podcast zu sein. Peter, übernehmen Sie.
Machen wir. Schön, dass du da bist. Juristische Unterstützung ist in diesem Podcast gern gesehen.
Darum geht's eigentlich.
Ich glaube wirklich, an der einen oder anderen Stelle könnte es sein, dass wir nochmal anrufen müssen, nochmal kurz klären.
Wir haben schon festgestellt, du bist Rechtsanwalt und Präsident vom Schalke Fanclub. Welche Position hast du dir als Kind zuerst vorgestellt?
Natürlich die des Vorsitzenden des Fanclubs. Eigentlich war damals mein Berufsziel, Manager auf Schalke zu werden, zu Rudi Assauer Zeiten. Das kann er noch werden.
Ich wollte gerade sagen, also ich würde den, das wäre noch geiler als Bürgermeister. Ich freue mich drauf, jetzt schon.
Ja, je nach Abgang des Vereins machen sich da auf jeden Fall noch Optionen auf, da bin ich mir ziemlich sicher.
Warum bist du kein Profi geworden?
Fußballer? Mhm. Da habe ich eine kleine Anekdote zu. Ich habe früher bei den Sportfreunden Haverkamp gespielt in der Jugend und zu den Zeiten hat die Jugend von Schalke auch noch in der Kreisliga gespielt, bevor die dann irgendwo rauskamen und in anderen Ligen gespielt haben. Das war so in der C-Jugend, glaube ich. Und da haben wir gegen Schalke gespielt und Schalke gewinnt normalerweise in der Liga oder gewann damals immer so zweistellig, irgendwas so zwischen 10 und 18-0. Und wir haben nur 8-0 verloren, was unter anderem an meinem überragenden Einsatz gegen den Stürmer, mein Trainer hat mir gesagt, wenn der auf die Toilette geht, gehst du mit. Und ich war damals läuferisch ganz fit und bin die ganze Zeit mit ihm mitgelaufen. Und deswegen hat er nur 2 Tore gemacht. Und nach dem Spiel abends hat tatsächlich irgendjemand von Schalke bei uns zu Hause angerufen und hat gesagt, hör mal, das war ein gutes Spiel, willst du nicht mal bei uns zum Probetraining kommen? Da habe ich gesagt, nee, kann ich nicht machen, weil ich möchte ja mit den ganzen Jungs bei Sportfreunde Haverkamp spielen. Dann bin ich da geblieben und dann ist meine Karriere halt nie über die Kreisliga A hinausgegangen. Das war damals die Fehlentscheidung, die ich getroffen habe. Sonst wäre ich wahrscheinlich Profi geworden.
Ja, klingt logisch.
Das ist kein Joke, ne? Also das, der Einzige, den ich kenne, der nicht nach Schalke gegangen ist, als sie gefragt haben.
Ich weiß das gar nicht, in der C-Jugend, wie alt ist man da? So 13 oder so, glaube ich, kann das sein?
Ja, 12, 13.
Ja, ein bisschen älter, ja.
Da war die Ambition, mit den Jungs bei Haverkamp zu spielen, doch größer als Profi zu werden. Ein paar Jahre später habe ich das dann mal bereut, muss ich zugeben.
Aber durchaus eine Charaktereigenschaft, die bis heute dir erhalten geblieben ist.
Vereinstreu. In der Jugend habe ich auch bei keinem anderen Verein mehr gespielt und die erste Mannschaft kam dann nicht zustande.
Aufgrund von Gründen. Was war denn der größte Erfolg deiner aktiven Laufbahn beim Sportfreunde Haverkamp?
Bei Sportfreunde Haverkamp sind wir mal Zweiter dann geworden hinter Schalke. Das war natürlich ein großer Erfolg, aber ich überlege jetzt gerade fußballerisch Kreisliga, FC Sri. Ich war immer Verteidiger Und ich habe aber als Verteidiger mal ein Tor geschossen. Da haben wir dann auch bei Zrinski tatsächlich mal hoch gewonnen. Ich glaube, das war gegen Teutonia Schalke seinerzeit. Wir haben 9-0 gewonnen, aber ich habe das 1-0 gemacht. Deswegen war das ein wichtiges Tor. Mhm. Und von dem Tor zehre ich beim FC Zrinski heute noch.
Ja. Klingt logisch. Gefällt mir.
Der FC Zrinski, kurz zur Erläuterung. Gelsenkirchen, da brauchen wir wieder need no introduction, aber für alle außerhalb Gelsenkirchen ist der jugoslawisch-kroatische Fußballverein bei uns in Gelsenkirchen, wo ich auch mal ganz kurze Zeit ein paar Wochen reingeschnuppert habe im Training. Dann war aber der Trainer, konnte kein Deutsch, der hat nur Kroatisch gesprochen und ich musste dann immer, wenn der Anweisung gemacht hat, gucken, was die anderen machen und dann nachmachen. Und das hat mich immer so ein bisschen frustriert, deswegen bin ich dann doch gewechselt.
Für mich als Verteidiger war das nicht so wichtig. Wobei du eigentlich auch Verteidiger gespielt hast, ne?
Ja, ich auch. Aber ich fand das,
War das beste Tor deiner Karriere?
Ja gut, da schließt sich natürlich dann an die vorherige Frage an. Das war das 1-0 im Kantersee gegen Teutonia Schalke.
Ja, sehr gut.
Dann haben wir noch eine zum Abschluss. Und zwar, was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
Einsatz. Und Einsatz würde ich mit einem Wort beantworten. Einsatz. Ja. Also ich glaube, Talent ist da gar nicht so wichtig. Einsatz ist wichtig.
Und das übernehme ich direkt, denn Einsatz muss man auch zeigen, wenn man als Fan in der Kurve steht und seinen Verein supporten möchte. Das wiederum gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Es gibt Variante A, mich, der zusammengekauert auf seinem Platz, mittlerweile ja meistens in irgendwelchen Logen sonstigen sitzt und in sich hinein flucht, pöbelt und dann je nach Tor oder Gegentor entweder hysterisch aufschreit und wie gequiektes Schweinchen oder alles zusammen pöbelt, was nicht mal drei auf dem Baum ist, ansonsten aber die Fresse hält. Bei Pillard bin ich mir gar nicht so sicher, ist noch ein bisschen emotionaler als ich. Oder halt eben der Fan, der vorne steht am Zaun in der Kurve und seinen Verein mit betreut. Und dann gibt es noch viele andere dazwischen und die werden manchmal Opfer von Pauschalverurteilungen. Kann man es so formulieren? Und das ist eigentlich das Thema, was du mitbringen kannst. Ne? Was ist dein Thema? Warum bist du hier und was ist passiert?
Also ich bin, also gerade ja schon eingeführt, Rechtsanwalt in Gelsenkirchen und Fachanwalt für Strafrecht und bin in dieser Funktion halt mit vielen Verfahren in und um Schalke-Themen involviert, unter anderem auch deshalb, weil es in der aktiven Fanszene die sogenannte Königsblaue Hilfe gibt. Das ist ein Verein, der von den Mitgliedsbeiträgen lebt und für die Mitglieder in diesem Verein dann Rechtsanwaltsgebühren bzw. Gerichtskosten aus diesem Fonds bezahlt. Es gibt noch einen weiteren auf Schalke, aber das ist der, mit dem ich mehr zu tun habe. Und dementsprechend viele Mandanten in und um den Akt, um die aktive Fußballszene habe. Und zuletzt gab es bei uns ein Thema, also es geht immer wieder mal um Repressalien gegenüber Fußballfans und um Polizeiverhalten. Und klar ist das dann immer individuell in Strafverfahren zu überprüfen. So, da können wir vielleicht auf das eine oder andere Verfahren gleich nochmal eingehen. Aber mein Thema jetzt heute Abend ist, dass wir ein Verfahren geführt haben für einen Mandanten von mir, der der aktiven Fanszene angehört, also schon bei jedem Spiel im Stadion ist und zu jedem Auswärtsspiel fährt und dann auch mit den entsprechenden Gruppierungen in der Kurve steht, aber bislang polizeilich in keiner Weise irgendwo aufgefallen ist, geschweige denn irgendwo eine Vorstrafe hat oder sonstiges. Und dann gab es das ominöse Derby 2017 in Dortmund, 4-4, wer sich nicht sofort erinnern kann, welches Spiel das war. In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Komplikationen in und um dieses Spiel, was das Thema Anreise angeht. Und die Polizei Dortmund hat dann immer ein Anreisekonzept vorgelegt, woran sich die aktive Fanszene dann halten sollte, was aber häufig damit verbunden war, dass man halt irgendwo am Bahnhof stundenlang eingekesselt gewartet hat oder auf der Anreise halt super viel Zeit verloren hat, was teilweise dazu geführt hat, dass die Leute halt nicht rechtzeitig im Stadion waren oder erst nach Abpfiff im Stadion waren. Und dann gab es ein neues Anreisekonzept 2017. Wie das jetzt im Detail ausgesehen hat, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber die aktive Fanszene hat gesagt, mit diesem Anreisekonzept der Polizei Dortmund können wir uns nicht einverstanden erklären und wir beschließen jetzt, dass wir auf eigenem Weg zum Stadion anreisen. Später ist dann oft der Begriff konspirative Anreise gefallen. Wobei das an sich natürlich erstmal überhaupt nicht strafrechtlich relevant ist und auch eigentlich sonst selbstverständlich sein sollte, dass man zu einem Bundesligaspiel, egal in welcher Größenordnung man jetzt da reist, so ranreisen kann oder möchte, oder ohne sich jetzt da irgendwie an die polizeilichen Vorgaben zu halten. So, und dann ist es dazu gekommen, dass eine Gruppe von ungefähr 700 Schalkern, also schon ein großer Teil der aktiven Fanszene von Schalker, in Dortmund auf dem Weg zum Stadion von der Polizei Dortmund eingekesselt worden ist. Bis dahin ist nichts passiert. Also diese Gruppe ist halt individuell nach Dortmund gereist, hat sich dann da gesammelt, irgendwo im Kreuzviertel und ist dann von da oder wollte dann von da geschlossen zum Stadion laufen. So, und jetzt ist es so, dass unabhängig davon, dass die gesamte Gruppe, das ist erstmal das Erste vorweg, die gesamte Gruppe das Spiel nicht gesehen hat, weil die gesamte Gruppe also ich glaube, das war irgendwie eine Stunde oder noch länger vor Anstoß und die sind dann bis nach, also es war ein 15:30 Spiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und die sind dann halt irgendwie bis 6 Uhr da irgendwo eingekesselt worden und sind dann direkt auf direkten Wege wieder zurück nach Gelsenkirchen geleitet worden. Und es gibt diese sogenannte Datei Gewalttäter Sport. Dem einen oder anderen wird sie was sagen. Da ist, wie der Name schon sagt, vorgesehen, das ist eine Datei der Polizei, die halt irgendwie auch zu Ermittlungszwecken geführt wird. Und da sollen halt Leute aufgenommen werden, die, wie der Name schon sagt, als Gewalttäter aufgefallen sind. Und da gibt es so verschiedene Kategorien von gewaltsuchend zu Gewalt akzeptierend, so sinngemäß. Weiß ich nicht genau, wie die Begrifflichkeit da ist. Und die Polizei Dortmund ist dann hingegangen und hat von allen 700 Leuten, die sie da aufgegriffen haben, die Daten in diese Datei übernommen, aber nur von Personen, die männlich sind und nicht älter als 35 sind. Also das heißt, alle Männer, die älter als 35 sind, alle Frauen, und da waren viele Frauen dabei, sind nicht in diese Datei aufgenommen worden, sondern nur die Männer bis 35, aber die dann alle in diese Datei. Und der Mandant, den ich dann später vertreten habe, hat davon auch erstmal gar keine Kenntnis erlangt, bis er irgendwann mit seiner Freundin nach Istanbul fliegen wollte. Und dann am Flughafen, ich weiß nicht genau, von wo er geflogen ist, irgendwo in Deutschland, ich sag jetzt mal Düsseldorf, von der Bundespolizei rausgefischt worden ist und dann gefragt worden ist, was ist denn der Anlass ihres Besuchs in Istanbul? Und er wollte halt mit seiner Freundin Urlaub in Istanbul machen. Und diese Ansprache, die sogenannte Gefährderansprache, hatte den Hintergrund, dass an dem Wochenende wohl irgendwie in Istanbul ein Stadtderby war. Keine Ahnung, wer gegen wen gespielt hat. Und die jetzt irgendwie Sorge hatte, dass jetzt irgendwelche Fans aus Deutschland, die in der Gewalttäterdatei Sport sind, zu diesem Derby anreisen, um da Krawall zu machen. Und das hat dann fast dazu geführt, dass er halt den Flieger verpasst hat. Im letzten Moment hat er den irgendwie doch noch gekriegt, aber seine Freundin, die auch gar nicht informiert worden ist und irgendwo draußen warten musste, weil er für diese Gefährderansprache da in irgendeinen Raum geführt worden ist. Und das hat er dann zum Anlass genommen, dann mal auf eigenen Antrieb bei der Polizei Dortmund nachzufragen, ob er denn in dieser Datei ist und wenn ja, warum. Und daraufhin ist ihm mitgeteilt worden, dass er in der Datei ist und weil er beim Derby halt in diesem Kessel war, und das war's. Und dann gibt's halt die Möglichkeit, halt irgendwie so eine Löschung zu beantragen, wenn man der Meinung ist, das macht keinen Sinn. Das hat er getan. Es ist nicht gelöscht worden mit der Begründung, du warst damals da und deswegen haben wir dich in die Datei aufgenommen. Und daraufhin ist er dann irgendwann zu uns gekommen und hat gesagt, er möchte gerne den Rechtsweg bestreiten und er will, dass er aus dieser Datei gelöscht wird. So, und dann ist da ein Prozess in Gang gesetzt worden. Wir haben ein Eilverfahren gemacht und parallel dazu ein verwaltungsrechtliches Verfahren, weil das Verwaltungsgericht für diese Verfahren zuständig ist. Und das Eilverfahren ist vom Verwaltungsgericht Gelsenkirchen abgewiesen worden, weil das Verwaltungsgericht der Meinung war, da gibt es keine Eilbedürftigkeit. Also wir haben dargelegt, dass er da am Flughafen Probleme hatte und dass wir befürchten, dass das in Zukunft wieder vorkommt. Und abgesehen davon ist er halt völlig zu Unrecht in dieser Datei. Aber das Gericht war der Meinung, das sei nicht eilbedürftig und die Entscheidung würde dem Hauptsacheverfahren oder im Hauptsacheverfahren zu klären sein. Das ist immer so im Verwaltungsrecht so gesplittet. Das Problem im Verwaltungsrecht ist, dass so wie alle Gerichte in Deutschland die Verwaltungsgerichte massiv überlastet sind, aber die sind nochmal auf einem ganz anderen Level überlastet als andere Gerichte. Und deswegen hat es dann in der Summe auch knapp 3 Jahre gebraucht, bis wir dann irgendwann ich weiß jetzt gar nicht mehr genau das Datum, aber jetzt vor wenigen Wochen, einen Termin haben sollten beim Verwaltungsgericht, wo dann über diese Frage entschieden wird, ob diese Eintragung jetzt rechtmäßig ist oder nicht. Und im Vorfeld dieses Termins hat das Gericht der Polizei Dortmund so einen Fragenkatalog geschickt, so nach dem Motto, was habt ihr denn für polizeiliche Erkenntnisse, unabhängig davon, dass er jetzt an dem Tag da war, gegen diese Person? Ist er an dem Tag in irgendeiner Form aufgefallen? Also hat er Waffen dabei gehabt? Hat er sich irgendwie aggressiv in dieser Polizei, in diesem Polizeikessel verhalten? Was sind die sonstigen polizeilichen Erkenntnisse über diese Person, insbesondere über seine Teilnahme an Fußballspielen? Ist er da sonst, also jemand, der jetzt irgendwie 25 Mal in so einem Polizeikessel landet, ist dann vielleicht anders zu berücksichtigen als jemand, der zum ersten Mal in so einem Kessel ist, obwohl das natürlich auch kein Grund sein sollte, ne, weil er eigentlich strafrechtliches relevant Verhalten der Grund sein sollte, aber dieser Fragenkatalog ließ schon darauf schließen, dass das Verwaltungsgericht das jetzt vernünftig aufklären möchte. Und dann ist der Termin auch irgendwie nochmal verschoben werden aus organisatorischen Gründen. Und 3 Tage vor diesem Termin hat dann die Polizei Dortmund gesagt, wir löschen jetzt doch diesen Eintrag. Und das war ja unser Klageziel. Also wir wollten ja, ne, dass das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen sagt, Polizei Dortmund, ihr müsst den Eintrag löschen. Und nachdem die Polizei dem jetzt quasi vorweggegriffen hat, ist dann ja unser Verfahren eigentlich erledigt gewesen. Und daraufhin hat der vorsitzende Richter mich dann angerufen und hat gesagt, ja, wie sieht's denn aus? Ihr könnt ja die Klage eigentlich zurücknehmen oder beziehungsweise für erledigt erklären, weil ne, der Grund eures Klagebegehrens ist ja durch. Und ich habe das mit meinem Mandanten besprochen und der sagte, ja, irgendwie haben wir jetzt zwar das Ziel, was wir erreichen wollten, erreicht, aber irgendwie fühlt sich das doch nicht so als Sieg juristischer Art an, weil er jetzt noch nicht mal irgendwie zum Gericht eingeladen worden ist, beziehungsweise er sollte damit abgeladen werden, wo ihm dann gesagt wird, das war so nicht in Ordnung damals, so dass er da quasi auch als Gewalttäter rehabilitiert wird. Und dann haben wir aber erfreulicherweise noch einen Dreh gefunden, dass dieser Termin dann doch noch stattgefunden hat. Und zwar haben wir gesagt, ja gut, wir würden für erledigt erklären, aber was ist denn mit den Kosten des Verfahrens? Über die muss es ja irgendwie noch eine Entscheidung geben. Und da die Polizei Dortmund jetzt nicht sofort gesagt hat, wir übernehmen die Kosten, muss es dann doch nochmal einen Termin geben. So, und dann sind wir zu diesem Termin zum Verwaltungsgericht gefahren. Und da ist dann auch eine Vertreterin der Polizei Dortmund aufgetreten, die aber, ich weiß jetzt gar nicht genau, was da ihre Funktion war, aber zumindest keine Entscheidungsträgerin, sagen wir mal so. Und die hatte dann auch da den ärmsten Job des Tages, weil das Gericht dann erfreulicherweise in diesem Termin sehr, sehr deutlich gesagt hat, dass das Gericht, und das haben wir auch dann hinterher schriftlich bekommen, davon ausgeht, dass zum damaligen Zeitpunkt der Eintragung das alles schon rechtswidrig war und das niemals dazu hätte kommen dürfen. Und da das jetzt aber nicht mehr entscheidungsreif ist, müsste jetzt nur noch über die Kosten entschieden werden. Und dann hat dann die Polizei Dortmund auch gesagt, ja, wir übernehmen auch alle Kosten, die angefallen sind, so dass das dann jetzt im Ergebnis so gelaufen ist, dass sein Eintrag gelöscht ist, also sein ursprüngliches Ziel erreicht ist. Er hat auch keine Kosten, die zahlt die Stadt Dortmund oder die Polizei Dortmund. Aber das, was wir eigentlich damit bezwecken wollten, der Polizei Dortmund zu sagen, immer so könnt ihr rechtsstaatlich nicht agieren. Wir haben jetzt quasi für eine Person dieses Verfahren geführt. Das hat sich jetzt erledigt und jetzt müssen wir darüber nachdenken und das ist auch das, was wir dann allen raten, dann individuell nochmal diese Einträge überprüfen zu lassen. Und in der Folge hat es dann ja irgendwie auch eine Recherche gegeben vom Deutschlandfunk. Da war ein Journalist, der sich darum bemüht hat und der hat dann auch die Polizei Dortmund angeschrieben. Deswegen können wir das vorwegnehmen, das wird nicht passieren. Also aus eigenem Antrieb werden die da jetzt nichts löschen. Die haben jetzt diesen einen Eintrag gelöscht, weil also mit ihrer Begründung ist es ja so, dass sie gesagt haben, ja, nach nochmaliger Prüfung kommen wir dann zu dem Ergebnis, dass der wohl zu löschen ist. Haben aber natürlich nicht gesagt, dass das auch damals schon rechtswidrig war, sondern jetzt im September 2021 ist der dann zu löschen, 4 Jahre später. Und das heißt aber nicht, dass die anderen 699 Leute, die dann an dem Tag da in diese Datei Gewalttäter Sport eingetragen worden sind, auch gelöscht werden. Und deswegen jetzt so aus anwaltlicher Sicht der Appell, schreibt da alle hin und fragt, ob ihr da drin steht. Und wenn ja, dann beantragt die Löschung. Und dann könnte man jetzt theoretisch auch wieder diesen Weg gehen, aber prognostisch wird es dann wahrscheinlich so laufen, dass wir dann wieder mehrere Jahre verhandeln, bis die Polizei dann Dortmund, wenn es dann für die Person, die dann da auch drin steht, dasselbe Ergebnis ist, oder dann von sich aus gelöscht werden, sodass die Polizei Dortmund wollte halt vermeiden, dass es ein Urteil gibt, an das sie sich dann halt halten müssten, so ungefähr. Und ja, deswegen war das quasi eine taktische Entscheidung, das jetzt so zu machen. Was natürlich das Verhältnis der aktiven Fanszene zur Polizei, die da ja da immer Vertrauen einfordert, nicht verbessern kann, weil wenn man jetzt selber irgendwie rechtswidrig handelt und dann halt irgendwie durch so eine taktische Finte, dass dann kurz vor Prozess auch erledigt, erzeugt das natürlich kein Vertrauen in der Szene. Ja, soweit erstmal zu dem Verfahren.
Wir haben bewusst ja auch sehr lange hier die Ausführungen gegeben, damit du den ganzen Fall mal so ein bisschen erklären kannst, weil das wiederum dann auch die Situation erklärt, in der man sich befindet, die ja jetzt vielleicht nicht jeden da draußen per se betrifft, aber schon auch mal in die Situation kommen kann. Wenn du hast ganz am Anfang gesagt, er immer unterwegs ist, aber bisher noch nirgendwo aktenkundig gewesen ist. Und ich glaube, diese Grauzone ist da ja schon recht stark, dass es viele Leute gibt, die mit dabei sind, aber gar nichts mit dem Kern zu tun hat von dem, was vielleicht auch strafrechtlich relevant wird. Per se aber dadurch, dass sie Fan in einer Kurve sind, immer mit in Sippenhaft genommen werden. Hast du selber jetzt als aktiver Fan dadurch auch noch ein anderes Gefühl für deine, also für generell für die Fans im Block bekommen in diesem Zusammenhang der Arbeit da dran?
Also das gar nicht so im Zusammenhang in diesem Verfahren, das war jetzt nur ein Verfahren, was ja jetzt so ein bisschen so der Aufhänger war, ja. Aber in den vielen strafrechtlichen Verfahren, die wir so vor den Amtsgerichten in ganz Deutschland und teilweise vor den Landgerichten irgendwie führen müssen, ist es halt schon so, dass, glaube ich, das eine innenpolitische Haltung ist, dass Fußballfans oder die aktive Fanszene eine Gefahr darstellen und dementsprechend da tatsächlich teilweise, also ich bin da manchmal in Verfahren, wo ich sage, wenn das jetzt nicht innerhalb eines Fußballspiels oder als aktiver Fan geschehen wäre, dann würden wir hier gar nicht sitzen, dann würde es gar kein Verfahren geben. Mhm. Also ich bin da schon der Auffassung, dass die Polizei auf Druck des Innenministeriums da mit zweierlei Maß misst und Fußballfans halt irgendwie pauschal erstmal, oder nicht Fußballfans, aber die aktive Fanszene pauschal als Gewalttäter dargestellt werden und deswegen tatsächlich da Dinge passieren, die in normalen Strafverfahren undenkbar wären.
Hast du Frust?
Ich würde das nicht als Frust bezeichnen, aber es ist schon wichtig, dass man sich da auch wehrt, also dass man auch zeigt, so wir machen das und und wichtig ist für mich auch, dass man da irgendwie auch die Leute vernünftig aufklärt. Also was zum Beispiel so ein Beispiel ist, da sind jetzt auch junge Leute dabei, die volljährig sind, aber noch vielleicht im elterlichen Haushalt wohnen oder so und oder irgendwie in der Ausbildung sind oder so. Und dann ist es nicht unüblich, dass da auch mal szenekundige Beamte, ne, also die sogenannten SKBs, dann zu den Eltern oder zu dem Arbeitgeber fahren und dann fragen, wo denn der junge Mann sich gerade aufhält, weil man wollte mit dem sprechen, weil es steht ein Derby an und man will eine Gefährderansprache machen. Und
Wahnsinn.
So, ja, und das jetzt beim Arbeitgeber oder auch bei den Eltern wäre jetzt in anderen Strafverfahren halt völlig undenkbar, wenn da irgendwo die Polizei auftaucht und da tatsächlich ja gar nichts Konkretes passiert ist. Ne? Aber das sind so Dinge, mit denen da halt irgendwie gearbeitet wird und mit denen wir uns da irgendwie auseinandersetzen müssen.
Dadurch entstehen ja auf jeden Fall Fronten, da bin ich mir vollkommen bewusst. Auf der anderen Seite, ich meine, alleine der internationale Fußball und das, was wir in den letzten Wochen hier gezeigt hat, auch hier worüber gesprochen haben, ich hatte ja an verschiedenen Stellen auch gezeigt, dass ich schon das Gefühl habe, dass auch durch Pandemie und Stadien wieder voll sich auch noch wieder eine ganz andere Energie und eine Entladung dieser Energie darstellt, die du auch in keine Ahnung, wenn Schalke nach Rostock fährt und mit 300 Leuten durch Travemünde geht oder so, merkst du ja schon, dass da auch irgendwo wieder ein bisschen was von diesem kommt, was es jahrelang gegeben hat, was dann aber auch verhindert wurde. Es sind nicht, oder würdest du sagen, dass auch per se alle zu Unrecht verurteilt sind und auch zu Unrecht in Anführungsstrichen in einer Kartei sind? Oder siehst du auch schon eine neu aufkommende Gewaltspirale innerhalb der Kurven, die vielleicht auch ein bisschen heftiger ist als noch vor Jahren?
Also ich glaube, wenn man das mal so vergleicht, also das war jetzt vor meiner Zeit, aber wenn man sich mal so die 80er Jahre anguckt oder so, was Hooligan-Szenen in Deutschland angeht, glaube ich, war das ein ganz anderes Level, als wie es jetzt heute in den modernen Arenen. Ich muss jetzt dazu sagen, ich spreche jetzt natürlich auch nicht irgendwie von Spaziergängen in Travemünde, sondern jetzt erstmal von Geschehen in Fußballstadien. Ne? Also das verlagert sich da vielleicht auch so ein bisschen. Wobei man natürlich auch dann immer so bewerten muss, die Gefahr, die jetzt davon ausgeht. Ne? Also ich sag mal, in so einem Fußballstadion heutzutage, wenn man das jetzt mit den 80er, 90er, auch, also ich habe irgendwie seit Mitte der 90er ungefähr eine Dauerkarte und als wir früher in der Nordkurve standen auf Schalke, war das eigentlich gang und gäbe, dass es da halt regelmäßig halt schon handfeste Schlägereien gab. Das gehörte damals irgendwie so ein bisschen zum Bild. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie gutheißen oder so, aber ich glaube, dass sich das, wenn man das denn so formulieren will, deutlich verbessert hat. Also ich glaube, dass jetzt so, es geht ja immer darum, das ist ja immer das, was so die Funktionäre und so die Politik so ein bisschen thematisieren, so der Stadionbesuch, ist der noch sicher und für Kinder und ne, Leute, die jetzt mit sowas nichts zu tun haben. Ich glaube schon, dass er das ist und ich glaube, der ist heute sicherer als früher. Ich glaube nur, dass diese Debatte einfach dazu geführt hat, dass das mehr so in den Fokus gerückt ist. Früher war das normal, dass sich da irgendwie ein paar Leute so die Köpfe einhauen, wenn man das so sagen will, ne? Aber ich glaube, dass dieses Problem nicht größer geworden ist. Das glaube ich nicht.
Ich bin ja auch ein großer Freund von der klassischen Tradition, die auch in England immer gelebt wurde. Dritte Halbzeit macht es oder bei der Weltmeisterschaft, wenn die Polen sich mit allen da im Wald irgendwo an der deutsch-polnischen Grenze getroffen haben, behaut euch die Körper ein, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst das machen, solange ihr die anderen dabei in Ruhe lasst. Ich selber habe genau wie ihr alle auch das andere halt auch erlebt, ne? Wie vor meinen Augen Fans, weil sie das falsche Trikot an hatten, also vom Weg gezogen wurden und insofern kann ich das schon verstehen. Ich habe auch so ein bisschen die Sorge, dass es auch eine Überdramatisierung gibt und auch genau das, was du beschrieben hast, dass da auch innenpolitisch so Statements gesetzt werden sollen. Siehst du Möglichkeiten, außer diesen langen Weg, den du jetzt gegangen bist, für Fans sich von vornherein zu solidarisieren oder irgendwie Transparenz zu schaffen? Weil wenn alle im Zweifel mit schwarzer Kapuze und Cap ins Gesicht gezogen im Block stehen, dann es ist ja immer pauschal immer die Antwort, ja, guckt ihr die doch alle an, die 100, die sind doch alle gleich aus, die müssen doch auch alle gleich schlimm sein.
Ja, also ich glaube, dass man halt so differenzieren muss, also so in der Wahrnehmung geht es ja auch immer darum, die Ultraszene oder so, die gewaltbereite Ultraszene, das ist ja überhaupt nicht so. Man muss ja, es gibt ja auch nicht die eine Ultraszene, sondern es gibt ja diverse verschiedene Szenen, die man auch unterschiedlich bewerten muss, auch in den vielen Stadien und selbst in den einzelnen Stadien, was einen Verein angeht, gibt es ja auch nochmal unterschiedliche Gruppierungen, deswegen kann man die pauschal sowieso nicht alle über einen Kamm scheren. Ich glaube, dass es halt auch wichtig ist, aufzuzeigen, was sie auch für die Vereine machen, also was ja auch der positive Effekt dieser Gruppierung ist. Wir sprechen ja nicht über eine Gruppe Schläger, die jetzt nur da hinkommt, um da Theater zu machen, sondern da stehen ja erstmal andere Themen im Vordergrund, ne? Und ich stimme dir zu, was du gerade gesagt hast, irgendwie dieses Thema dritte Halbzeit und so. Da ist ja auch so juristisch eine interessante Frage. Also wenn man jetzt beispielsweise so MMA macht oder so oder andere Kampfsportarten und in irgendeinen Käfig geht, dann kann man ja auch einwilligen in Körperverletzungshandlungen. Ne? Also es würde ja niemand auf die Idee kommen, nach einem Kampf den Gewinner rauszuziehen und sagen, das war jetzt strafbar, was du hier gemacht hast. Mhm. Deswegen halt die Frage, ob so Drittort-Auseinandersetzung, das ist auch so eine Frage, mit der wir uns gerade beschäftigen in einem Verfahren.
Drittort-Auseinandersetzung, Weltklasse, danke.
Also wenn man sich irgendwo im Wald trifft und da sind jetzt irgendwie 6 gegen 6 und das wird ja auch tatsächlich vorher abgesprochen im Rahmen, wer kommt jetzt da hin und wenn man da jetzt quasi in diesem Rahmen sich da zu einer körperlichen Auseinandersetzung trifft, ist halt die Frage, muss das zwangsläufig illegal sein und ne, das ist so eine Thematik, mit der man sich sicherlich mal befassen kann und da gibt's auch Rechtsprechung vom BGH zu, der sagt, da kann man nicht einwilligen, also du kannst nicht irgendwo in den Wald gehen und dich da mit jemandem schlagen. Aber beim Kampfsport geht's ja auch, ne? Und deswegen also eine Frage, also ob man da vielleicht mal über solche Dinge nachdenken sollte oder vielleicht so ein bisschen das zu entkriminalisieren.
Ich hätte einen Vorschlag. Wie wär's denn mit diesem berühmten Sportplatz immer vorm Stadion, wo normalerweise die zweite E-Jugend immer spielt, der ja auch so ein bisschen eingezäunt ist? Da könnte man sich doch treffen, dritte Halbzeit. So richtig, ja. So mit, im Zweifel auch mit Eintrittskarten, können die Fans drumherum stehen, das ist ein sicherer Zaun und drinnen sitzen die dann und können sich gerne auf die Ommel hauen.
Du, es gibt in, lass mich nicht lügen, Polen oder Tschechien gibt solche Veranstaltungen, ne? Da gehen die dann auch in einen, nicht in einen Oktagon, aber in einen, glaub, großen viereckigen Ring, der auch so aufgesetzt ist wie ein Käfig und das sind dann zwei Hooligan-Gruppierungen aus dem jeweiligen Land oder vielleicht aus anderen Ländern und da sind Zuschauer und da werden Tickets verkauft und dann hauen die sich richtig was vor den Tabernakel, ne? Also, und da geht dann richtig zur Sache.
Und wie bist du rausgekommen aus der Nummer?
Oh, ich besitze doch nur hier. Nein, ich möchte an der
Mit Schalke
an der
auswärts Stelle. Gefahren, ne? Ja.
Nein, guck mal, ganz ehrlich, um das Thema, das irgendwie begleitet mich das schon so immer so, dass Leute immer denken, dass ich, wer weiß, was für ein Max losgemacht habe in irgendwelchen Schalke-Spielen oder Fußballspielkontexten.
Ja, du
oder
kannst
so.
Jetzt auch erzählen, was du willst, das glaubt
nein,
dir eh
nein,
keiner.
Nein, pass auf, das Ding ist, also bin ich in meinem Leben schon mal in Schlägereien geraten? Ja. Und waren manche davon in dem Umfeld eines Fußballspiels? Auch ja, absolut. Aber ich kann dir sagen, als mir damals vor Jahren, und das ist jetzt auch, weiß ich, über zehn Jahre her, mal angeboten wurde, wolltest nicht mal mitkommen auf dem Acker. Und mir und einem anderen Kollegen damals aus unserem Fanclub, Flo weiß, wen ich meine, ich muss keinen Namen nennen, aber der richtige Mann für sowas, ne? Also wir beide wissen wer. Und dann war ich ganz ehrlich und hab tatsächlich erstmal, aber auch einfach nur, um jetzt nicht irgendwie den Schwanz einzuziehen und so der zu sein, der irgendwie dann als der gilt, der sich nicht traut, hab erstmal gesagt, wann ist denn hier was? Und dann kamen wir treffen uns sonntags morgens um 8 gegen, ich glaube, Erzgebirge Aue oder so, in Bochum im Wald oder in Hattingen. sonntags morgens um 8 Uhr. Da hab ich gesagt, ganz ehrlich, Leute, komm, geht mir nicht um, dann bin ich halt ein Feigling. Ich stehe doch nicht sonntags 8 Uhr auf und hau mir mit irgendwelchen Ossis in die Schnauze im Wald. Habe ich nicht gemacht. So. Und so viel einmal vielleicht zu dem Thema. Also jeder, der meint, ich bin, war oder wäre zu irgendeiner Zeit ein aktiver Hooligan oder so gewesen, ist totaler Quatsch. Totaler Quatsch. Gab Situationen, da hat gescheppert, so, aber das hat doch nichts mit Hooligan sein zu tun. Kannst du den Peders fragen, als vor 2-3 Saisons, als wir auf dem Spiel da waren, da war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich handgreiflich geworden bin. Da sind wir dann rausgegangen, wir hatten verloren und Salif Sané hatte irgendwie ein Gegentor oder irgendwie sowas verbockt oder so, und dann liefen da Schalker vor uns, die dann der Meinung aufgesessen waren zu sagen, ja, der soll da zurück im Busch gehen oder so, ne? So, aber das sehe ich für mich nicht als so, da sind wir dann eingeschritten, und dass das dann dazu gekommen ist, dass ein paar Laschen geflogen sind, das lag auch nicht nur bei uns zum einen, so.
Und im Zweifel ist das aber auch dann voll legitim und in Ordnung.
Das darf jeder selbst beurteilen, ob das legitim, also das Einschreiten und sagen, ey, hör mal zu, so geht's nicht, auf jeden Fall, so, ob dann da geklatscht werden muss oder nicht, da soll jeder selbst beurteilen. Aber der springende Punkt ist doch, das hätte ich genauso gemacht, wäre das nicht im Rahmen eines Fußballspiels gewesen.
Hm. Verstehst du? Flo, musstest du schon mal Pillow rausholen aus irgendeiner dritter Halbzeitaktion, oder ist das?
Also zum einen unterliegt das natürlich dem Mandatsgeheimnis.
Ganz ruhig sagen, alles gut.
Wenn der Pillow darüber spricht, aber nein, also.
Und zwei, unschuldig.
Nee, aus dritter Halbzeitaktion und so hat, nee, noch nie. Also Flo hat mich schon mehrfach vor Gericht vertreten, aber das war noch nie eine Schlägerei in einem Fußballkontext oder so.
Ich kann mir aber schon vorstellen, dass du im Fußballkontext auch schon mal Leute verteidigen musstest, in denen du gedacht hast, oh, Junge, eigentlich.
Ja, natürlich, ja klar. Nein, also ich mache ja Strafverteidigung jetzt auch nicht nur im Fußballkontext, und da muss ich öfter mal Leute vertreten, wo ich weiß, dass die nicht unschuldig sind, aber darum geht's ja auch nicht immer im Strafverfahren. Ja. Ne? Also da ist auch wieder so eine moralische Frage, die könnte man jetzt auch ganz, ganz weit ausbreiten, aber da geht's ja dann auch eher darum, irgendwie ein vernünftiges Ziel der Verteidigung zu verfahren. Was ich aber an die Frage von gerade nochmal anschließen möchte, ich glaube, man muss aus der ganzen Debatte, die es da gibt, so ein bisschen so die Luft rausnehmen. Ich glaube, die wird viel zu heiß geführt, weil ich glaube, dass das Problem nicht so groß ist, wie es teilweise medial betrachtet wird, und es wäre, glaube ich, sinnvoll. Deswegen ist so ein Verfahren, wie wir es jetzt gerade geführt haben, halt für die Polizei nicht vorteilhaft, weil wenn man jetzt irgendwie also man erwartet ja irgendwie von der Fanszene, dass bestimmte Dinge eingehalten werden, und selber verhält man sich dann aber auch nicht regelkonform, und das ist dann natürlich nicht zielführend. Ne? Wie willst du denn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen 16-, 17-Jährigen erklären, dass die Polizei Dortmund sich da rechtswidrig verhält, aber ihr euch jetzt rechtskonform verhalten müsst? Das ist halt so ein bisschen problematisch, und deswegen ist das, glaube ich, so ein bisschen Wasser auf die Mühlen, die jetzt irgendwie ACAB auf dem Pulli stehen haben und solche Dinge. Ne? Also ist halt so ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, dass das Problem nicht so groß ist, wie es teilweise medial behandelt wird.
Ja, ich bin gespannt. Wir werden sicherlich auch irgendwann nochmal einladen, wenn es wieder andere Erkenntnisse dazu gibt. Jetzt erstmal Glückwunsch, dass du diesen einen Prozess gewonnen hast. Die letzte Frage, die mir unter den Nägeln brennt: Hast du schon mal einen aus Lüdenscheid Nord vertreten?
Tatsächlich nicht, nee. Aber ich glaube, dass die, also ich würde den genauso vertreten wie einen anderen auch. Also ich habe tatsächlich schon Fans anderer aktiver Fanszenen außerhalb von Schalke vertreten, aber ich glaube, die Leute aus Lüdenscheid Nord, die wissen auch, an wen sie sich da in Dortmund zu wenden haben.
Ja, genau.
Und ne, dementsprechend.
Und das Zweite, wenn du den einen oder anderen Kandidaten da so sitzen hast, von dem du merkst, okay, du hast auch ein kleines Aggressionspotenzial, Junge, vielleicht solltest du dich mal ein bisschen entspannen. Würdest du den FIFA als Entspannungstherapie empfehlen?
Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so der FIFA-Spieler, deswegen weiß ich nicht, ob das zur Beruhigung beiträgt, weil die paar Male, wenn ich gespielt habe, habe ich mich einfach nur massiv geärgert.
Ja.
Aber da könnt ihr wahrscheinlich mehr zu sagen.
Genau, wir haben unseren Partner. Machst du es nochmal, Pillow?
EA Sports. It's in the game.
Und da wir heute schon so lange mit Flo gesprochen haben, gebe ich dir jetzt genau 30 Sekunden für die News rund um FIFA.
Ich bin enttäuscht. Ich muss leider mal wieder sagen, das ist vielleicht auch falsch, aber ich bin enttäuscht. Ich hatte mich unfassbar darauf gefreut, dass in Ultimate Team mal wieder ein neuer Event, neue Promo steigt, und zwar in Kooperation mit Adidas. Ja, habe ich irgendwie am Mittwoch, Donnerstag letzte Woche erst mitbekommen, und total cool, weil mittlerweile, so, ich bin jetzt 5-6 Jahre in Ultimate Team unterwegs, und da sind in der Regel schon immer dieselben Promos, die da rauskommen, so, und das ist auch nicht grundsätzlich verkehrt, aber ist immer cool, wenn was Neues kommt. Idee super, du hast jetzt Special Cards von diversen Spielern, die in ihren echten Fußballer-Dasein Adidas-Schuhe anscheinend tragen. Und zwar geht es um die Predator, die Adidas X und Adidas Copa, so. Copa Mundial, was die ich immer damals getragen habe, noch in meiner aktiven Zeit. Und die Spieler, die einen X haben, die haben einen Tempo-Boost gekriegt, die einen Predator tragen, haben, glaube ich, einen Dribbling-Boost gekriegt oder einen Pass-Boost und andersrum so. Und dann werden diese Karten im Laufe von FIFA 22 dann nochmal geboostet. Also dieser eine Wert quasi, passend Dribbling oder Tempo. Und zwar einmal im Dezember nochmal und dann einmal im April, also quasi schon dann, wenn FIFA eigentlich vorbei ist. Problem ist, du hast dann da so eine Mats Hummels Karte, der ist jetzt, irgendwie hat jetzt voll den geilen Passwert oder Dribblingwert, aber der hat halt immer noch 62 Tempo, so, ne, also, den kannst du halt im Spiel immer noch nicht spielen, so, und das betrifft leider viele Karten, und diese Boosts gehen hoch, der, habe ich gar nicht gesagt, der Grundgedanke ist dahinter, don't stop till you're 99 heißt es, also der höchste Wert, den du haben kannst, den kriegen die dann alle im April, bis dahin sind so viele neue Special Cards und Icons draußen, dass die Karten keinen mehr interessiert. Leider, muss ich echt sagen, ich hatte mich da echt sehr drauf gefreut, als ich dann die wirkliche Auswahl gesehen habe, war das ein bisschen ernüchternd. Von daher eigentlich geile Idee, nächstes Jahr vielleicht ein bisschen in der Umsetzung abändern, aber also ein bisschen für Enttäuschung gesorgt. Des Weiteren habe ich mal wieder Weekend League gespielt und habe wieder nicht den 12. Sieg geholt aus 20 Spielen, sondern nur 11. Hatte am Ende dann noch 4 Spiele und musste 2 Siege holen und hab auch in den 4 Spielen dann aus meiner Sicht richtig gut gezockt und hätte eigentlich auch alle 4 Spiele gewinnen können, aber dann gingen die Dinger halt mal wieder nicht rein und dann fängst du ja halt ein. Es hat sich sehr etabliert, mittlerweile hinten dicht zu machen und dann mit langen Dreieckbällen auf irgendeinen schnellen Stürmer zu spielen. Und das ist leider echt sehr, sehr schwer zu verteidigen. Wenn einer das 15, 20 Mal im Spiel macht, dann wird der 2-3 Mal durchkommen und dann klingelt es in der Regel. Leider dann nur 1 von diesen 4 Spielen gewonnen und am Ende nicht auf Rang 2 aufgestiegen, sondern in Rang 3 geblieben. Aber nach dem Wochenende bin ich mir sehr, sehr sicher, ist nur eine Frage der Zeit, bis die 12 Siege fallen. Und dann werden die auch konstant da sein. Man darf immer noch nicht, darf nie außer Acht lassen, dass immer wenn ich da antritt, jetzt seitdem FIFA 22 draußen ist, bin ich da mit einem absoluten Low-Budget-Team unterwegs und trifft da alle Nase lang auf die Neymars, Mbappés und Messis dieser Welt. Von daher performe ich da schon ganz gut und ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der 12. Sieg aus 20 Spielen fällt und dann, aber dann ist es auch das Maximum, ne? Die höchste Stufe, die du erreichen kannst, wären dann 16 aus 20. Das ist totaler Quatsch, so gut bin ich nicht, das wird nie passieren. Heißt, das Ziel ist in greifbarer Nähe. Jetzt Samstag ist Umbro-Derby, da werde ich es nicht schaffen. Nächsten Samstag darauf folgt der nächste Angriff auf Rang 2, meine Lieben.
Das waren die längsten 30 Sekunden der Welt und der kleine Einblick von Pillow in seine FIFA-Welt. Ich kann noch hinzufügen, wir spielen weiterhin fleißig unsere Backspin FIFA-Liga, die Qualifikationsturnier zu der Meisterschaft, die im Januar beginnt, wo Pillow dann wieder dabei ist. Heliocopter zeigt sich als leider recht abgeschlagen, aber Ceru ist mein Kandidat, genau wie Enoch. Die beiden, die sind Kandidaten für die Liga. Da werde ich aber in den nächsten Wochen noch ein bisschen drauf eingehen, denn wir machen auch wieder kleine Videos. Wir haben uns sowas überlegt, dass wir so kleine Sportschau-Videos machen, die ich kommentiere. Wenn es soweit ist, dass ich das solche wissen. Wir haben auch noch Feedback.
Ja? Einiges an Feedback bekommen von der Community, Pillard, wo wir darüber gesprochen hatten. Das packen wir mal in die nächste Folge. Passt da thematisch und zeitlich besser rein. Und ist auch eine ganze Menge, möchte ich vorher noch ein bisschen strukturieren. Wir können uns auch richtig hinsetzen und so verschiedene Teams analysieren, aber die Grundstimmung ist schon, so wie du es auch beschrieben hast, viel Wertverfall und zeigt aber auch, dass aktuell noch leichter ist, in höheren Ligen zu spielen als in vorherigen FIFAs.
Freut mich zu hören. Können wir es ja das nächste Mal so machen. Ich mache die Anmoderation, dann machen wir einen FIFA-Blog und ich gehe einfach noch einkaufen. Und
komm, pass mal auf, hör mal auf zu heulen, du alter Mann da. Nur weil du heute einmal noch in deinem Leben abends nach Berlin fahren musst, jetzt entspann dich mal. Lass mal hier jetzt Spinner. Nicht zu sehr auf Bremse drücken. Ich hätte gerne noch, bevor wir rausgehen, zwei Sachen, wenn wir schon mal so einen Gast haben. Und ich sag ganz ehrlich, ich könnte da jetzt auch 2 Stunden draus machen und mir macht das super Spaß, dazu zu hören. Und ich glaube auch, das ist ein Thema, was wir noch nie behandelt haben und durchaus seine Daseinsberechtigung hat. Und ich finde es, ich habe da noch gar nichts gesagt, grundsätzlich gibt es einen gewissen Ruf in der aktiven Fanszene, der in Teilen sicherlich unberechtigt ist, aber Nico, du hattest vorhin schon mal gefragt. Also ist ja noch nie so, dass er irgendwo schon mal gerappelt hat und sich Fußballfans nicht an Regeln gehalten haben und sich daneben benommen haben. Das kommt ja durchaus vor. So. Und da muss dann auch sicherlich die richtigen Maßnahmen getroffen werden und im Zweifelsfall dann auch mal hart durchgegriffen werden. Was halt in keinem Fall sein kann, ist, dass da einfach auf Generalverdacht 700 Leute eingekesselt werden, das Spiel, wofür sie Eintritt gezahlt haben, nicht sehen können, obwohl sie nichts gemacht haben und dann unwissentlich in irgendwelche Karteien aufgenommen werden sind. Ne? Und also das ist aus meiner Sicht schon ein starkes Stück. Ich gehöre absolut nicht zu der ACRB-Fraktion, absolut nicht, auch wenn ich schon meine Erfahrung mit, ich weiß nicht, von Polizeiwillkür reden, ist ein großes Wort, aber als ich damals im Derby auf Sky die Halbzeitanalyse machen wollte und dann hat man mir gesagt, komm zu dem und dem Eingang, da ist der Presseeingang, da stand ein Mannschaftswagen und ein Polizist vor, der wollte mir da nicht reinlassen. Der sagt, wo willst du hin? Ich sag, ich bin hier bei Sky heute. Jetzt haben wir da eine Akkreditierung. Ja, die Akkreditierung ist da vorne am Tor. Da siehst du die Frau, die da sitzt auf ihrem Gartenstuhl, die hat meine Akkreditierung. Ja, kann ja jeder kommen. Also, wer bist du denn? Ich sag, da will ich mit dir eigentlich gar nicht diskutieren, wer ich bin. Wer bist du denn? So, und dann drohte die Stimmung einmal kurz zu kippen, dann ging das hin und her. Dann hat er mir gesagt, du musst jetzt den Typ von Sky anrufen, den muss ich hier abholen. Ich sag, lange hast du gelitten, oder? Weil da war so ein Anfang 20-Jährigen, gerade raus aus der Akademie, halben Stern auf der Schulter, aber mit Schulterpolster, weißt du? So. Und dann ging da 10 Minuten. Und ich habe dem E-Mails gezeigt von Sky. Ich sag, guck mal hier, lest doch und so. Und dann sagt er, du holst den jetzt aus Dingens. Sagt er, ich lese doch jetzt nicht deine E-Mails. Ich bin doch nicht dein Lelek. Ich bin aber auch nicht deiner. So, und dann hat sich das da 10 Minuten und so. Und dann durfte ich aber durchgehen. Und dann meinte er aber, ich guck dir zu. Ne, du zeigst mir, wenn du da am Tor bist, deine Karten. Ich so, meinst du, bin ich da hingegangen, hab die Karten hochgehalten. Und dann hat er so abgewunken, so mit einer Hand und so. Also auch ich habe da schon meine Erfahrung gemacht. Trotzdem renne ich nicht mit der ACAB-Einstellung durch die Welt, weil ich finde, das wird gewissen Polizisten dann auch irgendwann ungerecht. Trotzdem, also solche Vorgehensweisen, da passt auf keine Kuh aus meiner Sicht. Und der allerspringendste Punkt, und das hat Flo richtig gesagt, und das ist generell ein Thema aus unserer Gesellschaft, da reden wir, Nico, auch ganz oft drüber, dass abseits auch vom Fußball durch solche Aktionen, wenn du Vertrauen wirklich schaffen willst und ein Miteinander bewirken willst, das ist ja, also da trittst ja damit noch fester, kannst du das nicht in eine Tonne treten. So, das meine 2 Cents dazu, aber ich möchte den Flo aus nicht gehen lassen, bevor wir nicht 2 Sachen nochmal abgeklustert haben. Einmal für alle, die jetzt zugehört haben, und das meine ich, ja, auch weil er mein langjähriger Homie ist, aber für rechtliche Fragen, Rechtsanwaltskanzlei Beisenbusch Hermandung in Adresse?
Bochumer Straße 81 in Gelsenkirchen.
Zu finden auf Instagram unter?
Kanzlei Beisenbusch Hermandung.
Und auch auf Facebook und alle anderen Kanäle. Also wie gesagt, kann ich euch nur empfehlen. Seid da sehr, sehr gut aufgehoben. Ich hat mir schon einige Querelen und Mühen und auch am Ende vielleicht mal Geldstrafen erspart, ja, sagen wir mal so. Und zweiter Punkt. Und der zweite Punkt, hast du natürlich, ohne jetzt irgendwie über Namen zu reden oder so, hast du so eine Kuriosität aus deiner bisherigen Laufbahn, wo du dir selber gesagt hast, ey, ganz ehrlich, was ist denn hier? Irgendein besonders absurder Fall oder irgendeine besonders absurde Gegebenheit? Vielleicht nicht mal aus Mandanten, sondern auch aus Richter- oder Staatsanwaltssicht? Oder gibt's da irgendein Highlight, wo du sagst, den erzählst du abends beim Bierchen immer?
So nicht eine konkrete, jetzt lass mich mal kurz nachdenken. Also tatsächlich so, wenn du Strafverteidigung im Ruhrgebiet machst, hast du tagtäglich sehr viele kuriose Szenen, wie ihr euch vorstellen könnt. Wo fange ich an? Ich überlege jetzt gerade. Ich habe im Moment ein Verfahren, das hat tatsächlich mit Fußball gar nichts zu tun, aber das ist sehr absurd. Und zwar geht's um einen Mandanten, der am Gelsenkirchener Hauptbahnhof ein Fahrrad die Rolltreppe runtergeworfen hat auf Leute, die da hochfahren. Und das ist auf Video und das Video ist auch sehr hochauflösend. Die Deutsche Bahn hat gute Kameras in den Bahnhöfen. Und der Typ, also nachdem ich dann Akteneinsicht genommen habe, ist dann zu mir zum Gespräch gekommen, damit wir das ganze Thema besprechen. Und der war am Telefon schon irgendwie, sagen wir mal, ich nenne es mal merkwürdig und habe schon gedacht, oh, was kommt da jetzt für einer? Und dann ist der Typ halt in die Kanzlei gekommen und hat sich dann hingesetzt und hat mir erstmal so von sich vorbereitete Beweisanträge, die er jetzt stellen will ans Gericht und so. Und ich sag so, wir unterhalten uns hier nicht über Beweisfragen oder so. Es gibt ja ein Video von der Tat, ne? Und der Typ und sagt, nee, ich möchte erstmal die Anträge. Ich sag so, ja gut, aber da habe ich keine Zeit. Ne? Ich hole jetzt meinen Laptop und dann gucken wir uns das Video an. Ne? Und wir haben dann vorher von der Deutschen Bahn das Video übersandt bekommen und er wirklich ganz viele Anträge, wer da alles vernommen werden soll als Zeuge von der Deutschen Bahn und was weiß ich. So, und dann haben wir uns das Video angeguckt und da ist halt 1:1 hochauflösend, wie er da das Fahrrad da runterschmeißt. Und jetzt geht es ja eher um die Frage des Warum, als ich bestreite das Ganze jetzt so, ne? Und dass man vielleicht guckt, dass man vielleicht erklärt, warum er so aufgebracht war und vielleicht dann auf dem Wege versucht irgendwie. Und dann sitzt er mir gegenüber und sagt, ja, ich bin das nicht. Und der Typ ist halt zu 100% der Typ auf diesem Video, ich bin mir sicher, ne? zu 100%. Und dann sagt er, wir müssen Beweisantrag stellen. Ich sag so, haben Sie denn einen Zwillingsbruder oder haben Sie denn irgendwen, der in irgendeiner Form ihn ähnlich sieht oder so? Und er hat er nicht, wüsste er nicht. Und er will jetzt den Antrag stellen. Und ich habe mich geweigert, diese Anträge zu stellen. Und daraufhin hat er dann auch mir das Mandat entzogen. Und jetzt im Nachhinein habe ich dann gehört von der Richterin, die mit dem Fall befasst ist, so, dass ich auch froh sein kann, weil mein Nachfolger hat da wohl jetzt diverse Anträge gestellt. Der hat sich wahrscheinlich nicht mit dem Video auseinandergesetzt. Und das ist jetzt ein Riesenprozess. Aber dann geht es immer so um so Rationalität. Du sitzt dann da halt irgendwie und sitzt jemandem gegenüber und der sagt, ich bin das nicht. Und es ist das hundertprozentig, ich sehe ihn ja so. Ne? Und sind halt so absurde Szenen, das war jetzt gerade ganz aktuell. Und vielleicht noch ein Beispiel, das hänge ich noch hinten ganz kurz dran, Betäubungsmittel. Auch geht auch so um so eine, an der holländischen Grenze wird irgendwer mit Betäubungsmitteln aufgegriffen. Das sind auch öfter Sachen, die dann hier irgendwie bei uns verhandelt werden. Und also Mutter und Sohn sind im Auto und der Sohn hat keinen Personalausweis dabei und die Mutter sagt, ja, ich bestätige, das ist mein Sohn und hat noch nicht unerheblich viel Cannabis dabei und dann hat er mich dann irgendwann beauftragt und ging schon um Mengen so, also da war schon die Frage so, Knast oder nicht. Und dann kommt der Typ zu mir zum Gespräch und sagt, ich weiß von nichts, ich war auch nie mit meiner Mutter an der Grenze, so, keine Ahnung, so, ne, weiß ich nicht, ne, und ich sag so, haben Sie mal mit Ihrer Mutter darüber gesprochen? Ja, nee, so, ne, und im Laufe dieses Verfahrens hat sich dann herausgestellt, dass der Typ einen Bruder hat, von dem er nichts wusste und die Mutter war mit dem anderen Sohn an der Grenze und der Sohn hat da irgendwie 100 Gramm Cannabis nach Deutschland gebracht und sie hat bestätigt, das ist mein Sohn, aber die haben original die Daten von meinem Mandanten angegeben, nicht von dem anderen Sohn. Also das heißt, die haben sich dann gedacht, die kommen auf die Nummer da irgendwie raus oder so. Mein Mandant ist auch freigesprochen worden. Keine Ahnung, ob der andere da jetzt irgendwie noch ein Verfahren bekommen hat, aber das sind so Sachen, so, das war schon kurios. Also vor allem, er hat dann quasi in diesem Prozess erfahren, dass er einen volljährigen Bruder hat. Ist auch sein leiblicher Bruder, was auch immer da jetzt in der Familie kommunikativ schiefgelaufen ist die letzten Jahre, aber ich habe ihm dann irgendwann mitgeteilt, dass er einen Bruder hat. So,
also du hast ihm mitgeteilt?
Das hat er von mir erfahren, ja, das hat er von mir erfahren. Das sind dann kuriose Gespräche und das ist auch bei uns da im Büro abgelaufen und ja, das sind so, ich könnte jetzt den ganzen Abend weitermachen, da müssen wir noch mal so ein paar Notizen dazu machen, aber ich glaube, das wird heute Abend den Rahmen sprengen.
Ja, ja, dann holen wir irgendwann privat nochmal nach.
Gerne, gerne.
Auf jeden Fall kein langweiliger Job. Langweiliger war es schon in der WM-Qualifikation, würde ich sagen, denn es haben am Ende sich relativ schnell dann doch wieder die Mannschaften qualifiziert, die man erwarten kann, bis auf Portugal. Die müssen noch eine Runde weiter drehen. Man kann mal abwarten, ob Cristiano Ronaldo es schafft, da gehe ich aber fest von aus. Wir haben aber, und das ist der letzte Punkt international, den wir heute besprechen wollen, ziemlich genau ein Jahr vor der Weltmeisterschaft in Katar. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ich schmeiß das mal in den Raum. Könntet ihr euch vorstellen zu sagen, yay, yippie, nächste Woche Eröffnungsspiel Weltmeisterschaft? Ach.
Also ich für meinen Fall auf keinen Fall.
Ja? Ja, wenn Deutschland spielt, werde ich trotzdem gucken, ne? Also, was soll ich da sagen? Also mit so richtige Vorfreude und so hat das natürlich nichts zu tun, weil WM ist halt Sommer und ist halt, ich meine, jetzt kommt noch das Corona-Thema dazu, war halt auch vor Corona immer Public Viewing oder mit vielen Leuten und hast nicht gesehen und so. Das fällt alles weg, aber das fühlt sich nach wie vor komisch an zu wissen, dass im November irgendwie die Weltmeisterschaft losgeht und dann irgendwie eine Woche oder so vor Heiligabend das Endspiel ist. Das ist alles total merkwürdig. Trotzdem weiß ich für meinen Fall, dass ich trotzdem nicht nur die Deutschlandspiele gucken werde, ich werde mehrere Spiele gucken und ich werde auch wie bei jeder EM oder WM immer die nächsten drei Spiele im Tipico-Schein drin haben. Das ist so eine kleine Sache, die ich immer mache. Und außerhalb EMs und WMs mache ich das gar nicht mehr. Aber während EM und WM habe ich immer einen Schein offen mit den nächsten drei Spielen und wenn ein Spiel platt geht, dann kommen halt wieder die nächsten drei rein. So mache ich das für mich immer noch ein bisschen interessanter. Aber also jetzt groß vom Vorfreude zu reden, ist sicherlich fehl am Platz.
Das Beste an dem Eröffnungsspiel der kommenden WM ist 21.11. und die Uhrzeit 11 Uhr.
Echt jetzt?
Ja, also wenn du davon redest, du guckst dir viele Spiele an, dann hast du da neue Herausforderungen mit deinem Arbeitgeber auf jeden Fall, wie du das ja, alles kontrolliert bekommst.
Wie sind denn die Anschlusszeiten dann? 11, 15, 18 oder was? Oder?
Irgendwie so wird's
die orientieren sein. Sich auch schon eben nach so einem größten Markt. Also ja. Die meisten Spiele sind schon immer sogar 16 und 20 Uhr. Das Eröffnungsspiel ist ja immer eine Weile früher, weil du noch mehr Zeremonie drum hast. Aber ich sehe jetzt gerade 16 und 20 Uhr sind die allermeisten Spiele. Und dann eben Finale 18.12. um 16 Uhr.
Ja, okay.
Das ist schon alles so ein bisschen absurd. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll, ehrlicherweise. Ich bin auch nach wie vor in mir noch zwiegespalten, ob ich bei eventueller Option dahin fahre und es mir angucke oder ob ich das verweigere. Habe ja bei euch ja zum Beispiel auch diesen Artikel vom Kicker gezeigt, die dem Ganzen auch wieder nochmal so ein kleines anderes Bild geben von, natürlich gibt es da viele Probleme, die auch nicht erst seit 2012, wo das erste Problem übrigens, dass den Leuten aufgefallen ist, was, man darf kein Alkohol da trinken, kommen dann die englischen und deutschen Fans überhaupt zu, oh, es gibt ja tatsächlich Menschenrechtsprobleme, über die man nachdenken muss. Aber offensichtlich, und das wird halt das Spannende zu sein, es Bestrebungen gibt, eben genau diese WM dazu zu benutzen, dass dieses Emirat sich öffnen möchte und eben auch Veränderungen und strukturelle Veränderungen im Land herbeizuführen. Das bleibt zu beobachten und wird spannend. Und ich glaube, das wird dann auch viel darüber entscheiden, wie diese WM am Ende in die Bücher eingeht. Und das wird auch sehr viel davon abhängen, wie die Ronaldos dieser Welt, wenn sie dann dabei sind, auch vor Ort damit umgehen, was dort passiert. Fakt ist einfach, Deutschland ist qualifiziert, das recht erfolgreich. Italien müht sich gerade so ein kleines bisschen. Wir sind hier live am Montagabend, noch sind sie nicht durch. Und wenn sie nicht noch bald eine Hürde machen in, wo sind sie gerade? Ich muss gerade gucken, in Nordirland, glaube ich, ne? Dann wird es auch insgesamt noch ein bisschen enger. Die Schweiz trifft aber auch nicht, ansonsten sind aber die handelsüblichen Verdächtigen mit Spanien, Frankreich, Belgien, Dänemark und so weiter. Kroatien hat es ja geschafft gegen Russland, England, Deutschland dabei, was am Ende dann trotzdem wieder zu einem spannenden Turnier führen wird, was wir uns alle angucken werden. Da bin ich nämlich bei dir, Pillow.
Und ich behaupte, so schlecht werden die deutschen Chancen nicht stehen mit Hansi Flick, ne? Bin ich mir ehrlich gesagt ziemlich sicher. Also ich so auch, ein Vorrunden aus oder so, sowas wird nicht passieren. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Nö, das macht, der macht das ja auch grundsätzlich nicht unter Titelgewinn. Insofern ist das, macht er per se. Das Einzige, was er nicht gewonnen hat in seiner ganzen Karriere, ist, glaube ich, zweite Champions League und den DFB-Pokal. Ansonsten hat er alles geholt, was er holen konnte in anderthalb Jahren bei Bayern München.
Hat auch nur anderthalb Jahre trainiert, ne? Aber der, die dürfen sich gerne noch für nämlich vier Jahre später was aufbewahren. Da findet der ganze Zauber nämlich wieder im Sommer statt, und zwar in Amerika, Kanada und Mexiko. Da wird der Pillow, da fange ich zwei Jahre vorher an schon zu planen. Da wird der Pillow sich das richtig drei Wochen lang gut gehen lassen, in den besagten Ländern viele Spiele besuchen.
Ich sehe dich schon im Camper da von Mexiko Stadt irgendwie nach Toronto zu tingeln. Großartig.
Mein Lieber. Also, grundsätzlich ist ja, hat es mir LA angetan, und da werden auf jeden Fall Spiele sein. Da muss ich mal mit den Behörden vor Ort mal kommunizieren, wie das aussieht, ob man da irgendwie eine Flatrate oder sowas einrichten kann.
Guck, dass du nicht vorher in der Gewalttäterdatei Sport landest und den Flieger verpasst.
Gott das weiß, ob ich da drin stelle, ne? Also.
Ja, tatsächlich.
Meine Personalien wurden an vielen Stellen, nicht an vielen Stellen, aber wurden hier und da schon mal aufgenommen, teils berechtigt, teils unberechtigt. Ob ich in irgendeiner Datei stehe, keine Ahnung. Ich wurde halt noch nie am Flughafen oder so rausgezogen. Ne?
Ich würde sagen, das ist die Hausaufgabe, Flo, die du mitkriegst. Du musst herausfinden, ob Onkel Pillow in einer Gewalttäter-Sportdatei drinsteckt. Pillow, du kannst nächste Woche entscheiden, ob du das verkünden möchtest, um den Mythos des Hooligans mit der Glatze hier von GE weiter mit Futter zu belegen. Und wir beide werden am Samstagabend im Stadion, im schönsten Fußballstadion der Welt bei Werder Bremen, werden die nächste Folge Wichtiges auf dem Platz aufnehmen. Und dann muss Peter halt zusehen, wo er mit seinem Feedback aus dem EA-Bereich bleibt. Aber das wollen wir an der Stelle nach.
Warum kannst du nochmal nicht, Peter? Warum kommst du denn nicht zum Stadion?
Weil ich aktuell in Frankreich wohne bis Ende des Jahres.
Ist immer noch in Frankreich.
Ich lebe in Frankreich.
Ich müsste dann irgendwie Belle Etage.
Pardon, Monsieur. Ich wusste nicht,
Je m'appelle Peter.
Genau so rede ich den ganzen Tag. Darf ich noch Fundstück der Woche machen, bevor wir hier einen Deckel drauf machen?
Ja,
sehr gerne.
Ja, ich weiß, der Hund.
Ist das der Hund? Ja, dann auf jeden Fall. Der beste Hund des Jahres.
Also wir haben alle mitbekommen.
Apropos, 100 Memes gefühlt innerhalb von 24 Stunden.
Der ist zufrieden. Deutschland besiegt Armenien 1-4 auswärts in der Hauptstadt in Erivan. Und der heimliche Held ist ein Hund, der sich ins Stadion geschlichen hat. Der Augenzeuge ist eben der Fotograf, der das Foto gemacht hat. Und er sagt eben auch, der Hund, der lief da so rein, hat sich da hingesetzt. Und es gibt eben dieses herrliche Foto, wo der Hund eiskalt in die Kamera da eben Richtung Spielfeld guckt. Und der Mann neben ihm den Hund anguckt nach dem Motto, was machst du hier? Und da gibt's jetzt natürlich schon die besten Witze dazu. Ne? Wie ist der Hund geimpft? Wie ist er da reingekommen? Warum guckt er so unbeeindruckt? Und ja,
ein herrliches Bild. Ja. Der Blick macht das, ne? Nicht nur die Tatsache, dass da ein Hund sitzt, sondern der Blick, der sagt eigentlich im Grunde, nicht mal in Ruhe Fußball gucken kann man, ohne dass einer ein Foto macht. Also,
ja, ehrlich, ganz, ganz, ganz groß.
Ja, aber das
ist total scheinblatt. Scheiß San Marino.
Ja. Großartiges Bild, auf jeden Fall. Finde ich auch. Und damit ein wunderbares Fundstück der Woche. Flo, vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. War uns eine Freude.
Danke für die Einladung.
Bist immer wieder eingeladen. Wir haben damit auch, und das muss man an der Stelle mal klar betonen, für diesen Podcast jetzt offiziell Rücken in Richtung Justiz, wenn es Probleme gibt. Also ich fühle mich jetzt wohler an der Stelle. Egal, was ihr sonst noch machst, Pello, in den nächsten Jahren in diesem Format.
Sehr gut. Ich bin übrigens an, aber dann machen wir nach Aufnahme. Ich bin an sehr hochkarätigen Gästen gerade dran. Aber
da freue ich mich dran. Da siehst du, da ist er was am Planen dran. Das ist mehr was für einen allein. In diesem Sinne, macht's gut. Wichtig ist auf dem Platz. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao und auf Wiedersehen.
Ciao.